der Berlin-Marathon kann nicht stattfinden.
Ja, ja, alle Veranstaltungen ab
einer bestimmten Größenordnung. Und das war halt zu einem Zeitpunkt, bevor wir eigentlich noch nicht, also wir waren natürlich schon im Austausch mit den Behörden, aber wo wir noch gar nicht Konzepte haben präsentieren können, wie wir uns das vielleicht vorgestellt hätten, mit auseinandergezogenen Startzeiten, mit weniger Teilnehmern.
Hi und herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast mit mir, Eileen, aus dem Team Achilles Running. Wisst ihr eigentlich, an wie vielen Laufveranstaltungen ihr schon teilgenommen habt? Ich müsste sehr lange überlegen und weiß es tatsächlich aus dem Stegreif so gar nicht. Für viele von uns gehören Laufveranstaltungen irgendwie zum Jahr dazu. Egal jetzt ob 10, 5, Halbmarathon, Marathon, irgendwelche Längen dazwischen oder Staffeln. Einer der größten Veranstalter für Laufevents ist der SCC aus Berlin. Sie haben zwischen 12 und 14 Veranstaltungen im Jahr. Dazu gehören auch der weltweit bekannte Berlin-Marathon. Wir haben uns Marc Milde in den Podcast eingeladen. Er ist schon seit 2004 Race Director beim SCC und lässt uns einmal hinter die Kulissen schauen. Wir sprechen darüber, wie es ist, so ein riesiges Event wie den Berlin-Marathon auf die Beine zu stellen, welche Pannen da schon passiert sind und natürlich auch darüber, welchen Einfluss die Pandemie und die massenweisen Absagen der Laufevents haben. Viel Spaß beim Gespräch mit Marc Milde vom SCC. Hallo Marc, herzlich willkommen. Wie geht's dir?
Hallo Aline, danke. Mir geht's gut. Bin am Leben und freue mich, hier zu sein.
Das habe ich auch noch nie gehört. Also ich habe jetzt schon sehr viele Podcasts aufgenommen, aber ja, schön. Schöne Grundeinstellung.
Ja, schöne Grundeinstellung, ja. Ja, ist ja, die Situation ist ja doch ein bisschen anstrengend und ja, ich habe jetzt natürlich nicht gerechnet, dass irgendwie was passiert, aber das ist aktuell meine Standardantwort, weil ja, doch, das ja eigentlich letztendlich ein trauriges Thema ist, aber
aber es bringt so eine solide Grundglücklichkeit, wenn man sagt, hey, ich bin gesund, ich bin glücklich und ich bin gesund und lebe und das ist so.
Ja, naja, und bescheiden. Es ist ja auch nicht so, dass, also wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, mir geht's super blendend, würde ich mich damit auch nicht wohlfühlen, weil das ist jetzt vielleicht so ein bisschen der amerikanische Art und Weise, das zu sagen, aber für mich ja, ist es jetzt einfach ein relativ neutrales Statement und ja, also das ist, damit fühle ich mich gut.
Mhm. Okay, das Thema werden wir auf jeden Fall nochmal ansprechen mit dem letzten Jahr. Das schieben wir jetzt aber mal kurz nach hinten, weil natürlich Corona beschäftigt uns alle, aber wir wollen uns heute natürlich mit was ganz Tollem beschäftigen, mit dem Laufsport und mit Laufveranstaltungen. Mhm. Vermissen wir alle? Also ich, in meinem ganzen Bekanntenkreis, ich habe ja, mein ganzer Freundeskreis besteht ja fast nur noch aus LäuferInnen. Wir vermissen es alle, diese Aufregung auf Wettkämpfe. Und du bist Race Director beim SCC. Was ist der SCC für alle, die es jetzt nicht sofort wissen?
Der SCC ist ein Traditionsverein in Berlin, 1902 gegründet. Und ja, also deckt alle Sportarten ab, auch die Leichtathletik. Und in den 60ern, 70ern Jahren mit der aufkommenden Laufbewegung wurde die auch aktiv in diesem Verein aufgenommen und mit dazu beigetragen, dass es so populär wird, wie das denn letztendlich in den letzten Jahren gewesen ist. Und da ist dieser Verein dann letztendlich der, kann man sagen, größte Laufveranstalter Deutschlands, hat auch schon Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre eine GmbH ausgegründet, die aber zu 100% dem Verein gehört, die SCC Events GmbH, so heißt sie jetzt. Und ja, mit dieser GmbH und dem Verein im Hintergrund veranstalten wir oder organisieren wir die großen bekannten Läufe wie den BMW Berlin Marathon, Generali Berliner Halbmarathon, aber halt auch viele kleinere Veranstaltungen, die dann eher den Einzugskreis hier in Berlin haben und ja, dafür sorgen, dass die Berliner in Bewegung bleiben und vielleicht irgendwann mal dem Wunsch einen Marathon laufen zu können, sich darauf vorbereiten können und dann sich diesen Traum auch erfüllen können.
Und du bist ja quasi in deinen Job so ein bisschen reingewachsen, weil dein Vater, ja, also so überhaupt, so sage ich das jetzt mal, du kannst es ja gerne gleich anders formulieren, dein Vater ist ja wieder so betitelt als der Vater des Berliner Marathons. Kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen, erzählen, wie die Geschichte da so war?
Ja, also ich glaube, das ist da, wenn man was anderes sagen würde, dann wäre das auch falsch. Also er hat als Student den Crosslauf in Berlin gegründet und für damalige Verhältnisse groß gemacht. Da sind dann 1000 Leute mitgelaufen und sein Traum war es immer mal, einen Marathon in Berlin zu organisieren. Den hat er dann zusammen mit der Abteilung, mit dem SCC, umgesetzt. 1974 fand dieser Lauf erstmals statt und das war im Bereich des Mommsenstadions und des Kronprinzessinnenweg. Da ist ja ein bekanntes Berliner Laufgebiet rund um den Grunewald, parallel zur Avus. Und da war der Hauptbereich, wo damals Menschen laufen konnten, also die den Laufsport gemacht haben, der fand eigentlich noch unter Verschluss, wenn man es so sagen will, statt, nämlich im Wald, wo es vielleicht auch eigentlich am schönsten ist zu laufen mit den gefederten Böden und der frischen Luft. Aber da war man natürlich so ein bisschen limitiert, was die Größe anging. Die ersten 7, 8 Jahre fand dieser Berlin-Marathon damals dort statt. Und mit der Bewegung 1981 wurde erstmals in der Stadt veranstaltet. Und da wurde dann von 400, 500 Teilnehmern der Sprung auf 3000 Teilnehmer geschafft. Und seitdem wächst der Marathon stetig und hat jetzt ein Plateau erreicht, was natürlich auch noch 10, 12, 13 Mal so groß ist wie damals. Und ja, mittlerweile eine nicht mehr wegzudenkende Institution in Berlin ist.
Wie war das denn für dich als Kind mit diesen Laufveranstaltungen groß zu werden oder mit dieser Faszination laufen? Also war das direkt, hast du es direkt angenommen oder war erstmal so, oh Gott, laufen, keine Lust darauf?
Ja, also es war jetzt nicht so, dass ich oder meine Geschwister, ich habe noch einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester, dass wir dazu genötigt wurden, da bei zu sein oder mitzumachen. Es hat sich einfach aus der familiären Situation gegeben. Mein Vater hat es jahrzehntelang ehrenamtlich gemacht und da war, also so ein beliebtes Beispiel, was ich immer sage, haben wir denn als Kleinkinder auch geholfen, Pressemitteilungen zu verschicken, die damals nicht per E-Mail oder dann irgendwann per Fax rausgegangen sind, sondern halt einfach noch als Brief. Da wurden dann irgendwelche Briefe kopiert, sofern es dann ging, wurde gegenüber zu Karstadt gegangen und dort den Münzkopierer benutzt und dann in Briefumschläge gesteckt und weggeschickt. Also wurden wir für solche Hilfstätigkeiten im frühen Kinderalter mit 5, 6, 7 Jahren halt dazu genommen und dadurch ja, sind wir da halt gut reingewachsen und waren dann halt auch bei den Veranstaltungen mit draußen dabei, haben da natürlich denn damals noch nicht groß, also effektiv helfen können, aber waren halt, haben die Atmosphäre damals halt mitgekriegt und ich habe dann, würde ich mal sagen, so gut wie jede Station, die man innerhalb eines Laufes ausüben kann, durchlaufen, ob man als Streckenposten an der Strecke steht, den Aufbau, den Abbau, Versorgung im Vorfeld oder während der Veranstaltung und so. Also all diese Stationen habe ich dann über die Jahrzehnte auch mit durchlaufen und ja, also von daher war das nicht automatisch und also man sieht ja auch, dass meine Geschwister, die haben den Weg nicht gewählt, bei dem SCC-Events richtig einzusteigen und mitzuarbeiten, so dass es natürlich uns damals alle, also waren wir dabei, aber nur ich habe das dann quasi durchgehalten bis heute, bis heute mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und ja, es macht mir auch weiterhin noch sehr viel Spaß und dafür, ja, kann man sagen, ist meine Leidenschaft. Ich habe es selbst auch als Läufer ausgeführt, bin auch selbst gelaufen und nicht so schnell wie die Menschen, die jetzt bei uns oft ganz vorne laufen, um die ich mich auch kümmern darf. Aber ja, bin also auch kenne es halt von beiden Seiten. Also einmal als Organisator, als Helfer und dann auch als Teilnehmer.
Wann war denn für dich der Moment, oder kannst du dich noch erinnern, dass du gedacht hast, geil, also ich möchte das auch beruflich machen, also ich möchte so ein bisschen auch in die Fußstapfen meines Vaters treten?
Ja, ich glaube, das hat sich dann Ende der 80er Jahre so ein bisschen herausgestellt, dass man halt auch sehen konnte, da kann man sich auch gegebenenfalls eine berufliche Zukunft aufbauen, wobei es jetzt auch nicht gleich einen Automatismus gegeben hat. Also ich habe dann auch ein Studium gemacht und ja, hat sich dann nachher alles so ergeben, dass ich dann da also wirklich auch reingerutscht bin. Ja, das hat halt mit der Entwicklung des Sports in den letzten Jahrzehnten sicherlich zu tun, dass man da halt auch wirklich sein Leben von bestreiten kann. Also ich glaube, in den 80ern, an Mitte der 80er hatten wir dann ein oder zwei Angestellte, die da denn für den Marathon, für die GmbH gearbeitet haben, teilweise noch mit Unterstützung, mit irgendwelchen Geldern, die es vom Senat gegeben hat, was sich dann halt irgendwann gedreht hat, dass wir mittlerweile ja knapp 70 Leute sind, die sich da hauptberuflich, also jetzt nicht alle Vollzeit, aber um dieses Thema kümmern.
Jetzt nur Marathon oder um die
alle Veranstaltungen? Alle Veranstaltungen,
ja. Gibt es nur so ein Kernteam für Halbmarathon, Marathon oder wie ist das jetzt strukturiert?
Ja, das ist so strukturiert, dass wir, also bei den beiden großen Veranstaltungen, Halbmarathon, Marathon, sind eigentlich alle im Einsatz und auch draußen vor Ort. Bei den anderen Veranstaltungen kann es durchaus sein, dass da nicht das volle Team am Start ist, weil wir natürlich auch darauf achten müssen, dass ja, die normalen Stunden eingehalten werden, die halt ein normaler Arbeitnehmer halt irgendwie arbeiten muss. Aber bei den großen Veranstaltungen sind alle zu 110% dabei.
Vom Herzen auf jeden Fall. Ich glaube, man muss da viel Leidenschaft für mitbringen, wenn man da unterwegs ist. Hattest du denn mal das Gefühl so, ich habe keine Lust mehr auf das Thema Laufen? Also warst du irgendwann mal dem Thema übersättigt? Ich meine, wenn du selber läufst, dann das beruflich noch machst, dann deine ganze oder halbe Familie da involviert ist.
Ja, also das ist durchaus schon so. Also die Schwierigkeit oder eine Herausforderung, wenn man sozusagen aus der Leidenschaft seinen Beruf gemacht hat, dann hat man halt nicht mehr das Hobby, mit dem man sich so ablenken kann, wie das vielleicht bei anderen der Fall ist, die einen anderen Job ausüben und sich dann, wenn der Job vorbei ist, abschalten können und sagen können, okay, jetzt konzentriere ich mich auf mein Hobby. Das ist jetzt natürlich bei mir nicht so gegeben, aber glücklicherweise, müsste jetzt hier irgendwo auf Holz klopfen, ist es noch nicht so, dass ich mich da jetzt komplett oder dass mir da irgendwas über den Kopf zusammengebrochen ist, dass ich da nicht mehr weitermachen will. Also ich versuche mir natürlich auch irgendwie Inseln zu schaffen, wo man dann halt nicht ständig in diesem Thema drin ist und so. Und da geht nach anderen Aktivitäten nach, die dann auch mal nicht mit Laufen was zu tun haben.
Lass mal kurz gucken. Achso, was fasziniert dich denn am meisten an Laufveranstaltungen? Also wenn du sagst, so das ist es, was ich jedes Mal mich berührt und motiviert weiterzumachen.
Ja, das ist vielschichtig. Also da gibt es immer, also kann ich jetzt gar nicht so 100% sagen, was das ist, was es am meisten ist. Wir versuchen ja ein Lauferlebnis zu kreieren, also jetzt nicht bei allen Veranstaltungen, aber bei den meisten, wo wir versuchen, die bestmöglichen Bedingungen für die Athleten herzustellen. Das betrifft zum einen die Top-Athleten, die da möglicherweise schnelle Zeiten erreichen und tolle Leistungen vollbringen. Aber auch müssen wir zur gleichen Zeit berücksichtigen, dass auch noch bis zu 40.000 andere Teilnehmenden es ein tolles Erlebnis haben. Also das ist halt so ein Spagat, den man machen muss. Andere Veranstalter, die machen das so, dass die entweder nur Elite machen oder halt auch nur Masse. Und da kann man dann wahrscheinlich noch größeren Fokus machen. Aber letztendlich ist es spannend. Ja, also wir müssen ja beispielsweise bei den Top-Athleten konkurrieren wir ja auch mit Veranstaltungen wie in Dubai, die in den letzten Jahren gewachsen sind. Die haben eine Strecke, da geht es einfach 20 Kilometer in die eine Richtung geradeaus, ja, auf perfekten Asphalt und wieder zurück. Die müssen sich keine Sorgen machen, also ist ja dann tendenziell eher so ein bisschen langweilig, dass auch die 40.000 Läufer Rinnen, die denn da noch dabei sein könnten, dass die auch unterhalten, dass sie auch nicht an Langeweile die Lust am Laufen verlieren. Also von daher haben wir da eine größere Herausforderung vielleicht als andere. Und wenn uns denn das gelingt, beides hinzubekommen, dass wir hier tolle Zeiten, vielleicht einen Weltrekord am Ende haben, aber dann halt auch noch glücklich 40.000 andere ins Ziel bringen, dann ist es halt das, was dann ist alles perfekt aufgegangen, ist auch nicht in jedem Jahr so, aber also was mich halt dann eine Genugtuung ist, wenn wir halt irgendwelche Sachen, die uns einfallen, neu einführen, die dann halt auch funktionieren. Ja, so jetzt ein relativ Beispiel, was noch relativ neu ist, jetzt was mir jetzt gerade einfällt, ist, dass wir ein tolles Entertainment-Programm für die Teilnehmenden beim Marathon eingeführt haben, dass dort im Vorfeld über große Videoscreens eine gewisse Unterhaltung läuft, um die Teilnehmenden halt abzuholen vorher und in die richtige Stimmung zu bringen, ja. Mhm. Also dann, man steht ja da denn eine Dreiviertelstunde, Stunde in diesem Bereich und klar ist man aufgeregt und freut sich, dass es gleich losgeht. Aber so haben wir da Elemente reingeschickt mit Nachrichten von den Top-Athleten, von Partnern, die natürlich auch dazu gehören. Aber dann kommt unser Sprecher, der die vielen, vielen Tausenden in Stimmung gerät und dann gibt es schon Einblendungen von den Ersten, die sind noch nicht mal gestartet und die Top-Athleten sind schon bei 10 Kilometern, also man kann das miterleben und so. Also es sind halt so Sachen, die dann ja einfach, wenn wir andere Veranstaltungen beobachten, irgendwelche Ideen mitnehmen und versuchen, die dann halt bei uns umzusetzen und so. Mhm. Und solche Sachen, wenn es ja nachher alles aufgeht, das ist eine große Genugtuung für mich.
Fährst du denn viel zu anderen Veranstaltungen? Guckst du dir das an? Also gibt es da irgendwie so bestimmte, wo man immer mal wieder hinschielt? Oder?
Ja, also das haben wir auch schon in den 80ern und 90ern gemacht. Mhm. Also da waren denn diese Reisen oft damit verbunden, auch Werbung zu machen für den Berlin-Marathon, dass wir dann halt auf Messen standen und Zettel verteilt haben. Und dann haben wir uns natürlich auch das Rennen angeguckt, was dort passiert, was die machen. Und haben da dann halt auch Ideen mitgenommen. Gibt es so einen Ausspruch, das hat Fred Lebow, der auch den New York-Marathon gegründet hat und groß gemacht hat, der hatte gesagt, SIS, Stealing Ideas Shamelessly, also dass man sich die Ideen irgendwo mitnimmt und dann bei sich implementiert und ja, also das gehört dazu. Also es ist auch, also ich glaube jetzt nichts Anrüchiges, weil
absolut nicht. Ich meine, das macht ja jede Marketingagentur. Ja. Wir als Achilles Running, wir gucken natürlich auch, was machen die anderen und genau, was könnten wir nehmen und bei uns umsetzen. Also ja, das sehe ich jetzt gar nicht negativ.
Ja. Nee, und dann ist man ja auch stolz, wenn Sachen, also damals in den 80ern war denn dieser Fred Lebow, der den New York City Marathon, also es war denn das große Vorbild, der war denn hier und hat denn gesehen, dass wir jeder Läuferin, die ins Ziel gekommen ist, eine Rose übergeben haben. Mhm. Und die Idee hat er dann wieder zurück nach New York genommen und hat es dann bei sich eingebaut. Und da waren wir dann als damals kleiner Berlin-Marathon super stolz drauf, dass der große New York-Marathon irgendwas gemacht hat, was er bei uns gesehen hat. Mhm. Und aber mittlerweile sind wir ja in den Abbott World Marathon Majors organisiert mit London, New York und Tokio und Boston und Chicago. Und da findet jetzt der Austausch dann auch auf einer ganz anderen Ebene statt. Also dass man ja halt auch von denen hört, wo die, also jetzt im Vorfeld, bevor die irgendwelchen Aktionen machen, was die sich für Vorstellungen haben, wie die ticken und was da passiert. Also da ist innerhalb dieser Lauf-Community schon ein ziemlich, ziemlich enger Austausch, weil viele von uns ja auch die gleichen Herausforderungen haben mit Ämtern, mit der Gesundheit, mit, also da gibt es halt viele, viele Punkte, wo man sich dann halt austauschen kann. Ja.
Lass uns mal über die Majors sprechen, habe ich mir auch aufgeschrieben. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was ist das überhaupt, diese World Majors?
Ja, es gab Anfang der Nullerjahre die Idee, als sich so rauskristallisiert hat, wer so die teilnehmerstärksten und sportlich erfolgreichsten Marathonläufe sind, haben wir uns in vielen, bei vielen anderen Veranstaltungen auch getroffen und standen halt im Austausch. Und da kam dann die Idee auf, wäre es nicht irgendwie schön, auch im Laufsport sowas zu haben, was es beispielsweise im Tennis gibt, die Grand Slam-Turniere, dass wir dort halt einfach auch was kreieren, um beispielsweise die Top-Athleten stärker an uns zu binden. Das war damals so das erste Kriterium, dass wir gesagt haben, okay, wir kreieren einen Jackpot, dass wenn man die verschiedenen Läufe erfolgreich bei uns bestreitet, dann gibt es dafür ein Preisgeld, welches wir auszahlen. Also das war sozusagen die Initialzündung. Und Hintergrund war, dass wir halt in dem Top-Athleten-Bereich auch schon vorher informell zusammengearbeitet haben. Also da ging es dann halt um die Durchführung von damals, also wir sprechen jetzt 2002, 2003, um die Einführung von Bluttests im Bereich Anti-Doping bei den Top-Athleten. Das haben wir, ohne selbst in einer Verbindung zu sein, halt uns verständigt, das zu machen, um halt einfach ein Zeichen zu setzen, dass wir halt im Kampf gegen das Doping durchaus aktiv sein wollen. Und daraus kam es denn zu einer inoffiziellen Zusammenarbeit zwischen Chicago, New York, Berlin, Boston und London. Und da entstanden dann, also dann wurden halt diese Ideen halt auch noch weiter gesponnen und dadurch entstanden dann die damaligen 5 World Marathon Majors. Und als dann dieses Programm immer stärker Fahrt aufgenommen hat, vor allen Dingen auch in dem sogenannten breitensportlichen Bereich, dass wir halt auch honoriert haben, dass diejenigen, die die ganzen Läufe auch gefinisht haben, für die auch noch was Besonderes gemacht haben, halt diese besondere Auszeichnung der Abbott World Marathon Majors Medaille, was ja eine ziemlich große Medaille ist oder ein Anreiz gewesen ist für
die
viele
riesig,
alle.
So groß in der Hand. Ne?
Ja, genau. und dadurch entstanden dann halt dann noch weitere Initiativen, die dann halt immer größer und jetzt vielleicht auch so ein bisschen das überdecken, was jetzt ursprünglich die Idee war mit der Elite, die gibt es zwar immer noch und die wird auch weiterhin bestehen bleiben, aber dass man da halt auch gesehen hat, dass wir den vielen Läufern das ein Ziel mitgegeben haben, also halt all diese Marathonläufe zu sammeln und das einmal im Leben geschafft zu haben. Also da haben wir, glaube ich, viele weltweite Teilnehmenden dazu motiviert, da mitzuwirken und auf diese Reise sich zu begeben, also sprichwörtlich. Ja, also nicht nur, dass man dadurch natürlich in viele Länder reisen muss, aber auch diesen Weg, alle unsere Läufe mitzumachen, ja, das ist halt schon auch inspirierend zu sehen, was es denn halt für Reaktionen auswirkt für diejenigen, die es denn geschafft haben und sich dann im Zielgebiet diese große Medaille überreichen lassen oder so. Das ist halt auch immer sehr spezielle Momente.
Es gibt ja auch immer die Leute, die dieses T-Shirt tragen, ne? I'm running for my last star oder irgendwie so. Genau. Und da steht ja irgendwie sowas drauf. Gibt es die vorher, werden die vorher zugeschickt oder muss man sich die kaufen? Oder wie
ich glaube,
läuft das
wir, das ist nicht direkt ein T-Shirt, sondern eher eine Startnummer, die man.
Ah ja, irgendwie so. Ja, ich
also, die man sich
ist zu lange her.
ja, uns fehlt die tägliche oder. Also das aktuelle Laufgeschehen fehlt uns natürlich, ja. Also das ist eine Startnummer, die man sich hinten auf dem Rücken heften kann. Und dann kann man sehen, okay, der ist jetzt kurz davor, alle 6 zu finishen. Und das ist eine für viele eine sehr emotionale Sache.
Ja, ich kann mich noch erinnern, ich bin ja Berlin-Marathon 2019 mitgelaufen. Und wenn ich das gesehen habe, ich wusste jetzt nicht mehr genau, ob es ein T-Shirt war oder die Startnummer, ich habe mich immer ein bisschen mitgefreut. Ich dachte mir so, geil, wenn du gleich ins Ziel kriegst, du kriegst diese Monstermedaille. Ja. Und ich bin ja noch ganz, ganz weit entfernt. Da hat man nur Berlin bis jetzt. Also da fehlen noch ein paar Läufchen.
Ja. Du musst ja noch Ziele haben.
Ja, ich bin ja auch noch jung. Ja. Du hast gerade ganz schon viel von Elite-Läufern gesprochen und von der Elite und von den Top-Athletinnen ganz vorne. Du warst ja auch, ich weiß gar nicht, ob du das noch immer noch machst, aber du hast ja auch im Recruiting von den Top-Athletinnen. Warum braucht man die Top-Athletinnen mit im Lauf, im Wettkampf?
Ja, die sind so ein bisschen das Salz in der Suppe natürlich und die helfen uns medial auch zu wirken. Also es ist schön, wenn hier 40.000, 50.000 Leute nach Berlin kommen und aktiv sind und hier ein tolles Fest auf Berlins Straßen abfeiern. Aber das ist dann halt in dem Fall eher nur ein regionales Thema. Also mit den Athletinnen haben wir halt die Möglichkeit, auch über den Dunstkreis, über die Region von Berlin hinaus zu wirken. Also da werden wir dann halt international wahrgenommen und kommen halt auch in die Nachrichten und können uns also dann im Gespräch halten. Also jetzt auch nicht nur für den normalen Bürger oder Menschen in der Welt, sondern halt auch für potenzielle Läufer, dass die darauf aufmerksam werden und halt auch für unsere Partner. Also wir wollen natürlich irgendwie schon zeigen, dass Berlin toll ist. Also ich gebe jetzt mal ein ganz krasses Beispiel.
Ja, gerne.
Das war 2001, da hatten wir die damalige japanische Olympiasiegerin Naoko Takahashi bei uns am Start und die ist dann hier auch Weltrekord gelaufen als erste Frau unter 2,20 und die war eine Mischung aus, also oder von der Popularität her, wie Steffi Graf und Nena. Also jetzt mal, um es so in Worte zu fassen, also als die den Lauf hier gemacht hat, das war dann bei uns morgens in Japan beste Sendezeit, also ich glaube von 18 bis 20 Uhr, da war die Einschaltquote auf einem privaten Sender über 50%. Also das heißt, jeder zweite Japaner, der damals dann abends Fernsehen geguckt hat, hat sich den Berlin-Marathon angeguckt.
Krass, ja.
Und das ist dann natürlich schon eine Sache, wo man die Bedeutung seines Laufes halt extrem steigern kann. Und das ist natürlich nicht ständig so. Jetzt ist es halt so, dass Eliud Kipchoge natürlich auch schon eine große Popularität weltweit hat, aber natürlich nicht sowas auslösen, also jetzt in einem Land, also guckt zwar vielleicht halb Kenia Fernsehen, aber hat jetzt vielleicht nicht die wirtschaftlichen Auswirkungen. Und dann haben wir halt gehört von Berliner Stadtvertretern, die dann halt damals 2001, kurz danach, in Tokio gewesen sind und da haben die alle die auch auf diesen Lauf angesprochen, ja. Also da sieht man halt, dass man halt mit so einem Top-Athleten, wenn er denn halt eine gewisse Popularität hat, auch schon noch mehr erreichen kann, als nur, wenn wir hier zusammen als Berlin und den Läufern aus aller Welt eine tolle Party machen, helfen die uns halt dort.
Bisschen Image-Kampagne.
Ja.
Okay, komm mal.
Ja, und ich glaube auch, dass ohne, also ich meine, muss man ja auch sagen, also das ist jetzt nicht eine Sache, die uns jetzt die Hälfte des Budgets kostet. Also so ein Marathonläufer, also so ein Eliud Kipchoge, der verdient schon durchaus sechsstellig, aber die meisten.
Kannst du eine Zahl nennen,
wie viel der
Athleten kriegt, wenn er für Berlin antritt?
Da halten wir uns so ein bisschen bedeckt, da sind die Londoner offener, da kann es schon halt in Richtung einer halben Million gehen. Dafür, dass er da läuft. Aber das ist auch, also haben die einen anderen Geldbeutel als wir. Und da muss man sehen, das ist halt dann das Ausnahmetalent des letzten Jahrzehnts.
Absolut.
Und da ist dann die Fallhöhe, was die anderen kriegen, halt noch eine ganz andere. Also da ist es, geht es dann auch schnell wieder runter. Und es hört sich natürlich jetzt erstmal viel Geld an, aber wenn man es in Relation setzt, dass ein Fußballer das vielleicht in 2 Wochen verdient und noch nicht mal der Beste seiner Klasse ist, sondern dann ist es, hat es natürlich alles eine ganz andere Relation.
Naja, und die machen ja das eine Rennen und darauf trainieren die monatelang, wo sie dann erstmal nichts verdienen, außer vielleicht ein bisschen aus Sponsoring und Unterstützern oder sowas. Ist denn jeder, der vorne im Elitefeld startet, bezahlt dafür, dass er startet? Oder?
Nee, nicht jeder. Also es gibt halt auch einige, also einige kriegen den Startplatz umsonst, anderen zahlen wir das Hotel, anderen zahlen wir Hotel und Reise und dann gibt es halt welche, die dann halt auch noch ein sogenanntes Antrittsgeld bekommen. Aber das ist, die Anzahl ist schon, ja, also ich sollte mal sagen, 30 Männer, 30 Frauen. Also,
ach so,
das ist jetzt
überschaubar.
Ja, das ist schon, das ist schon überschaubar, ja.
Kannst du deine gesamten Summe nennen, die ihr dafür bezahlt?
Nee, auch da.
Ich versuche es.
Ja, natürlich, ja. Nee, das, aber also es ist jetzt in dem Gesamtbudget ist es, ich will jetzt nicht sagen vernachlässigbar, das ist auch falsch, aber das ist nicht das der größte Kostenpunkt.
Was ist der größte Kostenpunkt bei so einem Lauf? Bleiben wir jetzt einmal beim Berlin-Marathon.
Ja, mit, also wahrscheinlich, also ja, also es gibt, also ein großer Kostenpunkt ist natürlich die Absperrung der Strecke und des Veranstaltungsgebiets im Start-Ziel-Gebiet. Wenn man das zusammenrechnet, dann bewegen wir uns da schon im hohen, mittleren bis hohen sechsstelligen Bereich.
Okay.
Und das ist, also jetzt nur ein Punkt, ja. Also ich meine, wenn man es denn so weitergeht, dann ist mittlerweile natürlich auch die Menschen, die für uns arbeiten, als insgesamt natürlich auch ein größerer Kostenpunkt. Aber es ist halt nicht so, dass so eine Marathonveranstaltung aus dem Himmel fällt, die ist da. Also wir machen irgendwie Internet auf, die Leute melden sich an und eine Woche vorher fangen wir an, die Messe aufzubauen. Also da steckt halt schon viel, viel mehr dahinter, sodass wir mit unseren Kollegen und Kolleginnen halt mehr als ein Jahr beschäftigt sind, um das alles vorzubereiten.
Wir gehen jetzt mal komplett durch, wie man so ein Riesenevent wie Berlin Marathon auf die Beine stellt. Also wann fangt ihr an, für zum ersten Mal über das nächste Jahr nachzudenken? Oder ja, ich überlege, wie wir das machen, weil wir jetzt gerade, okay, sagen wir, hören wir jetzt normal. Wir planen jetzt 2022. Ja. Wann fangt ihr zum ersten Mal an, darüber nachzudenken, was 2022 passiert?
Also einige Sachen sind schon dann gelaufen, also weil Vereinbarungen mit Partnern wie dem Interconti Hotel, welches wir benutzen, die sind mehrjährig, mit der Messe in Tempelhof mehrjährig. Okay. Unsere großen Partner BMW, Adidas, die sind, haben glücklicherweise alles mehrjährige Verträge. Also von daher ist da schon eine gewisse Vorleistung gelaufen. Also jetzt auch, was sozusagen die Arbeitsweise für uns angeht. Aber letztendlich kann man sagen, dass wir ca. 18 Monate vorher uns schon damit beschäftigen, wie wir den darauf folgenden BMW Berlin Marathon organisieren. Also das heißt, wir versuchen den Termin, der meistens immer Ende September ist, festzulegen und all das, was denn da noch dazugehört, also entsprechend irgendwelche Locations zu blocken, mitzukriegen in der Stadt, wo da denn vielleicht Baustellen herrschen. Da müssen wir halt auch immer
Dauerbaustellen in Berlin.
Ja, da müssen wir auch immer drauf reagieren. Und da ist, das alles, also laufen wir natürlich 18 Monate noch nicht vorher volllast, aber es ist immer halt im Hinterkopf zu beachten, was wir dort dann planen oder halt schon Pflöcke einschlagen müssen für die nächste Veranstaltung. Die Produktion von beispielsweise jetzt den T-Shirts, Finisher-T-Shirts oder die Kollektionen, die wir mit Adidas zusammen machen, die haben ja mittlerweile auch einen Vorlauf von knapp einem Jahr. Okay. Also da muss man sich dann halt über Designs entscheiden, welche Farbe soll die Helferjacke für das draufkommende Jahr haben und all solche Geschichten laufen dann halt schon mit diesem Vorlauf von über einem Jahr an. Und also das ist schon ein ziemlich komplexes Thema. Und ich meine, unser großer Vorteil ist natürlich, dass wir auf ein laufendes System aufsatteln können, das halt quasi eigentlich über Jahrzehnte in einen Schwung ist, wo man dann halt eigentlich weiß, okay, jetzt muss ich wieder das und das machen. Und da von daher können wir das eigentlich relativ einfach, hört sich jetzt übertrieben an, aber in dieser komplexen Geschichte können wir es eigentlich ganz gut steuern. Also bis jetzt.
Ja, das machen wir gleich. Meine Stimme geht weg. Ha. So, okay, wir sprechen jetzt von normalen Situationen oder das, was wir vorher erlebt haben. Also ein Jahr vorher, die Designs stehen schon, die Strecke steht schon, die Länge der Strecke steht auch schon. Wie geht das dann weiter? Was passiert dann? Also wann wird entschieden, welche TopläuferInnen dabei sind? Das hat sich auch viel in den letzten Jahren getan. Also wann wird was entschieden?
Ja. Naja, also das geht dann so weiter, dass wir dann natürlich erstmal den aktuellen Marathon durchführen und dann Manöverkritik machen, sehen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und dann geht es schon relativ schnell in den nächsten Anmeldeprozess über. Also wir öffnen ja im Regelfall einige Tage nach der Veranstaltung schon die Registrierung für die nächste Veranstaltung. Dann kann man dort sich anmelden, dann kommt einige Wochen später die Verlosung der Teilnehmenden. Dann
hier muss ich mal kurz reinhaken. Diese Lotterie-Geschichte. Ja. Ist ja immer, jedes Jahr kriege ich das so mit, dass die Leute sich halt bewerben. Und mir wurde immer gesagt, die besten Chancen hast du, wenn du noch nie den Berlin-Marathon gelaufen bist und in Berlin wohnst. Es ist immer so, was so erzählt wird. Hm. Stimmt das und wonach wird ausgesucht?
Ja, also Anfänger bevorzugt werden, das ist nicht so. Also es ist schon so, dass wir aus diesem Topf dann durch ein Computerprogramm laufen lassen. Also,
ist schon klar, dass es nicht handpickt ist. Also das wäre ja hardcore.
Und, da gibt es jetzt keine Bevorzugung von irgendwelchen Personenkreisen.
Aber ihr habt da so einen Algorithmus, der irgendwie so auswählt. Und da kannst du mir jetzt nicht sagen.
Nee.
Wie viele bewerben sich denn? Also wie viele Registrierungen bekommt ihr da drauf?
Naja, wir sind ungefähr doppelt so viele, wie wir normalerweise akzeptieren können. Okay. In der Größenordnung. Also das ist auch nicht immer gleich, ist auch schwankend. Ja. Aber das ist so Pi mal Daumen. Die Größenordnung.
Aber hast du da so eine Tendenz aus den letzten, weiß nicht, zwei Jahrzehnten?
Ja, naja, die
mehr?
Tendenz wird in dem Sinne mehr, weil sonst hätten wir ja auch nicht irgendwann mit der Verlosung anfangen müssen.
Ja.
Und sind wir nicht, also gibt es Kollegen aus dem Majors-Kreis wie London oder Tokio, die haben über 300.000 Bewerberinnen. Da liegen wir nicht. Mhm. Aber auch das ist eigentlich ganz, ganz okay so, weil man will ja eigentlich auch allen ein Angebot machen. Es ist ja nicht so, dass man versuchen will, den
möglichst viele auszuschließen.
Ja. Also von daher sind wir froh, dass wir in einem Status sind, wo wir so populär sind, dass wir halt, also nicht auswählen, weil das machen wir ja nicht, aber halt auslosen können. Und das ist wissen wir auch zu schätzen, dass das ein nicht von Gott gegeben ist. Wenn man so sagen will, ist jetzt vielleicht das falsche Wort oder so. Also da haben wir einfach so wie es aussieht, gute Arbeit geleistet, dass der Wunsch, hier in Berlin zu laufen, halt so groß ist. Und darauf wollen wir uns auch nicht ausruhen. Aber es ist halt auch immer eine schöne Bestätigung für die Arbeit, die wir gemacht haben.
Klar, wer möchte nicht begehrt sein, ne? Also voll nachvollziehbar. Okay, gut, die E-Mails gehen irgendwann raus.
Ja.
Dann werden die Leute immer alle verrückt, weil sie dann alle 5 Minuten die E-Mail-Postfach checken. Das war bei mir jetzt auch wieder der Fall. Im letzten Dezember, alle meine Freundinnen wussten schon Bescheid und ich habe dann immer wieder aktualisiert und habe dann erst irgendwas spät abends die E-Mail gekriegt. Wie geht's dann weiter? Dann ist ja irgendwann so kurz vor Weihnachten, ne? Mitte Dezember gehen ja die E-Mails meist raus.
Ja.
Was passiert dann hinter den Kulissen?
Na, hinter den Kulissen wird an Konzepten gearbeitet mit der Strategie, also die jetzt nicht Jahr von Jahr verändert, aber wie wir halt kommunizieren wollen. Also wir haben von zwei Jahren die Berlin Legends Kampagne gefahren, ob wir da wieder drauf aufsatteln, ob wir da was verändern. Es gehen Planungen in Richtung TV-Übertragung, die wir produzieren selbst. Also wir produzieren das Weltbild, stellen es der ARD, dem RBB zur Verfügung und die verfeinern es denn noch mit ihren eigenen Kameras und Bildern. Also dieser Austausch findet statt, denn findet der Austausch mit den Berliner Behörden statt, jetzt in diesem Jahr beispielsweise auch mit der Landeswahlleitung, weil wir unglücklicherweise auf den Wahltag gefallen sind mit unserer Veranstaltung.
Oh, das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Ja, okay. 26. September findet dann auch die Bundeswahl statt. Da sind dann Abstimmungsprozesse zu bestreiten, denn werden irgendwann müssen Zahlen definiert werden. Wie viel Ponchos müssen wir bestellen, wie viel Kleiderbeutel, wie viel Teilnehmer Sachen und all dieser Prozess, der zieht sich dann halt über Monate hin und sind halt viele Abstimmungsprozesse und auch der Versuch, eine möglichst, um jetzt nochmal bei dem Thema Strecke zu bleiben oder so, darauf hinzuwirken, dass dann irgendwelche Bauprojekte, die aufploppen, an dem Tag eine Pause machen oder also an diesem Wochenende oder in der Woche pausieren, dann kommen oft andere von uns nicht beeinflussbare Sachen auf uns zu. Also vor ein paar Jahren war es der Papstbesuch, der dann in der Woche des Marathons stattgefunden hat, wo wir uns dann irgendwie arrangieren müssen oder eine Demonstration kommt. Also da gibt es mannigfaltige Sachen, die dann bisher glücklicherweise immer nur ein Megaprojekt pro Jahr irgendwie aufgeploppt ist. Und das konnten wir halt auch immer ganz gut bewältigen, sodass es hinter den Kulissen für viel Arbeit gesorgt hat, aber vor den Kulissen, also am Lauftag, dann allerdings nicht problematisch gewesen ist.
Okay, wann beginnt denn so die richtig heiße Phase, wo ihr so alle ein bisschen vielleicht auch aufgeschreckt durchs Büro lauft?
Ja, die beginnt dann, würde ich sagen, ab Juni.
Ab Juni.
Ab Juni, ja, da wird dann, also ich meine, wir machen ja auch noch eine Reihe andere Veranstaltungen, die wir dann halt auch versuchen, bestmöglich natürlich umzusetzen. Aber ab Mitte Juni beziehen wir dann auch die bei uns sogenannten Ressortleiter mit ein. Das sind halt Ehrenamtler, die bestimmte Bereiche in der Veranstaltung auch betreuen. Kümmert sich jemand um die Siegerehrung, um bestimmte Sachen im Startbereich, Familiensammelpunkt nach der Veranstaltung oder so. Die sind halt alles noch Sachen, die wir in einer Kombination aus Vorbereitung von den Profis und dann Umsetzung von den Ressortleitern, also wir haben ja dann 5.500 Helfer im Einsatz, die auch rekrutiert werden müssen in diesem Zeitraum, also die fangen im Mai an. Aber dann beginnen halt die Umsetzungsgespräche mit diesen ganzen Partnern oder Kollegen oder Ressortleitern, die wir dann da halt auch versuchen einzutakten in den Neuerungen, die wir haben. Oder dann gibt es einen neuen Versorgungspunkt, weil sich die Strecke verändert hat. Dann muss da Sachen arrangiert und dargestellt werden. Also da ist schon eine ganze Menge Abklärungsbedarf. Dann kommen die Ferien auch dazwischen.
Stimmt.
Ja, also das muss man halt auch noch
Urlaubszeit, ne?
Urlaubszeit entsprechend einplanen und dann, freuen wir uns. Also das ist dann halt so, man freut sich natürlich irgendwie auf Ende September hin. Das ist dann halt endlich der Höhepunkt des Jahres natürlich für uns auch ist. Auf der anderen Seite ist man natürlich auch froh, wenn es dann irgendwie ein bisschen ruhiger wird wieder.
So, und dann wahrscheinlich so zwei Wochen vorher ist wahrscheinlich richtig Halligalli, oder?
Ja, also hängt natürlich auch manchmal davon ab, ob da alles im Vorfeld gut geregelt werden konnte oder ob denn halt solche Geschichten wie der schon angesprochene Papstbesuch halt denn da sind oder so, wo es denn halt vielleicht Jahre gibt, wo es dann halt auch ein bisschen ruhiger ist und dann halt auch Jahre ist, wo es dann stressiger wird. Oder die Medaillen stecken noch irgendwo im Zoll fest. Die kommen natürlich auch aus China mittlerweile. Und dann, ja, wir haben leider für diese Veranstaltung nicht die Chance, die Deadline einfach mal zu verschieben. Also die muss dann halt, die muss gehalten werden. Ja, also wir können den Teilnehmenden nicht sagen, kommt doch nächste Woche nochmal wieder, dann haben wir es alles geregelt, alles da. Also von daher ist es dann eine Sache, die dann an dem Tag halt auch wirklich funktionieren muss. Und das ist uns meist ganz gut gelungen.
Wie sieht denn die letzte Woche vor dem Marathon aus? Also ich kenne das ja so ein bisschen aus dem Pressebereich. Man hat ja vorher ganz viele Pressetermine. Ich kenne das aus der Läufersicht. Dann gehst du irgendwann auf die Messe. Wie sieht das denn bei euch aus, so die letzten 7 Tage vorher?
Naja, also es ist denn so, dass es in unseren Büroräumen dann auch schlagartig leerer wird, weil viele auf die Messe gehen, dass die dort vorbereitet werden muss. Das ganze Operations-Team ist dann im Start-Ziel-Bereich, also rund um das Brandenburger Tor und Siegessäule tätig. Also man sieht dann kaum noch Leute im Büro, weil die alle dann draußen unterwegs sind. Und also da wird dann nicht von Montag von früh bis spät gearbeitet, aber die Schlagzahl nimmt dann halt natürlich noch weiter zu. Und es wird dann halt auch viel in der, draußen, also sprich nicht im Büro fern gearbeitet. Und dort haben wir dann halt auch noch dass dann halt viele Partner von außerhalb kommen, die wir betreuen müssen. Die Pressekonferenzen hast du schon angesprochen. Das sind dann alles so Sachen, die für uns denn gewohnt sind, wissen, dass da halt denn die normalen Arbeitszeiten nicht ausreichen.
Also da ist wahrscheinlich viel Kaffee und wenig Schlaf die Woche.
Ja, das kann man so sagen, ja, ist gut umschrieben.
Dann kommen wir mal zum finalen Tag. Der Sonntag morgens, wann fängt der für dich an?
Ja, es ist, der Sonntag ist der finale Tag, aber es ist ja nicht der einzige Tag. Wir machen ja schon am Samstag den Mini-Marathon, den Frühstückslauf. Die Skater sind unterwegs und so. Also es steigert sich rein, aber klar, also die richtige große Showtime ist dann der Sonntag. Da geht's los für mich um kurz nach 5. Und bin ich nicht der Erste, da sind schon einige, die haben da eine noch kürzere Nacht. Aber dann bin ich sozusagen persönlich am Start und versuche dann die Sachen noch zu regeln, die dann an der Stelle für mich zu tun sind. Und da sind es dann hauptsächlich Sachen im Athletenbereich, also Top-Athletenbereich. Und da sind wir vom Team halt so aufgestellt, dass die verschiedenen anderen Bereiche, die natürlich auch wichtig sind, wie die Besetzung der Koordinierungsstelle, wo die Vertreter von Polizei, Feuerwehr, BVG und Bezirksamt sitzen, das nehmen halt andere Personen wahr. Und da kann sich dann jeder auf seinen Job konzentrieren. Und da sind wir glücklicherweise ein ziemlich gut eingespieltes Team, die das halt in den letzten Jahrzehnten halt immer ganz gut auf die Reihe gekriegt haben.
Wie ist es denn für dich, wenn du da an einem Sonntag diese Massen an Menschen siehst, die da wirklich dahin strömen, in den Zielbereich da stehen? Und das hat ja diese knisternde Atmosphäre.
Ja.
Wie nimmst du das wahr, weil du so lange dran gearbeitet hast und dann ist es plötzlich?
Ja, das ist schon irgendwie ein erhebendes Gefühl. Also wenn denn alles nach Plan läuft. Also das ist natürlich, gibt es ja auch Situationen, wo man ja natürlich dann in Panik verfällt. Aber in den letzten Jahren war es meistens so, dass ich das halt auch gut genießen konnte. Also ohne, dass ich mich da gelangweilt habe natürlich. Also da waren dann immer noch genug Sachen zu tun. Aber das lief halt alles in dem Programm, für das wir vorbereitet sind. Und wenn denn, so wie du es beschreibst, dieses euphorische Gefühl durch die Teilnehmer, die jetzt alle auch mit den Hufen scharen und loslegen wollen, das ist schon was ganz Besonderes. Und dann kommt irgendwann der Helikopter, der dann halt für die Fernsehaufnahmen genutzt wird und der gibt halt der Sache dann halt auch nochmal irgendwie so einen weiteren atmosphärischen Schub. Und wenn man dann halt ja, teilweise ist die Musik, die wir dann abspielen, halt auch schon so traditionell fast und da fällt man dann schon in den Marathon-Modus und es gibt dann halt auch Nachrichten, die ich dann von Ex-Mitarbeitern geschickt bekomme über Messenger-Dienste, die uns dann halt viel Glück wünschen und so. Das sind schon irgendwie tolle Momente, für die man dann halt die ganzen Entbehrungen, die man hat, auch in Kauf nimmt. Also das ist dann halt schon irgendwie ein sehr tolles Gefühl, wenn es dann alles, die Puzzleteile zusammenkommen und fallen und alle am richtigen Platz liegen und dann kommt der erlösende Startschuss sozusagen und dann befinden wir uns gefühlt dann auch, erstmal die Erleichterung groß, dass jetzt alles unterwegs ist, aber das Rennen hat ja gerade erstmal gestartet. Also kann ja
und dauert ein paar Stunden.
Kann immer noch viel passieren, ja, aber trotzdem ist es schon mal dann erstmal so ein erstes Häkchen, was man sich setzen kann oder so, weil man sagen kann, okay, jetzt sind die auf der Reise und jetzt wird auch alles andere noch gut gehen.
Dann habe ich schon noch eine Frage zu dem Startbereich. Und zwar, die Leute, wenn die da hingehen, haben ja meistens auch irgendwie so Pullis drüber und die werfen sie an die Seite. Mhm. Mir wurde immer erzählt, der SCC sammelt die ein und spendet die.
Ja.
Was passiert wirklich? Also es ist ja auch so ein Gerücht, das mir erzählt wurde.
Ja, also wir versuchen die dann schon zusammenzulegen und zusammen bringen und stellen das dann. Welcher Organisation ist es? Da muss ich jetzt gerade mal kurz überlegen. Zusammen, also die wandern dann auch erstmal, um sie transportieren zu können, in Müllcontainer, werden dann aber der Berliner Stadtmission zur Verfügung gestellt.
Okay.
Und die prüft das dann halt auch. Also es ist jetzt ja auch nicht so, jedes Teil, das ich dort ist hinterlasse, ist denn so, dass man es halt auch irgendwie brauchen kann. Also da waren wir, denn haben wir das mit unserem Partner Alba auch an einer bestimmten Stelle aufbereitet oder ausgelegt oder so. Und dann wurde da halt auch ausgewählt. Und da ist es jetzt nicht so, dass jedes Teil 1:1 dann einen neuen Besitzer findet. Aber wir bemühen uns schon, dass diese Kleidung dann noch einen neuen, also eine weitere Verwendung findet. Und wenn das nicht funktioniert, dann werden die halt verfilzt. Das heißt, da wird irgendwas klein gemacht, gehäckselt und dann wird daraus irgendwas Neues entstehen.
Ja. Wäre es da nicht sinnvoll, dann wirklich so große Behältnisse aufzustellen, wo man die Sachen reinlegen kann?
Die sind, also,
oder gibt es die und ich habe die einfach nicht gesehen?
Also die werden, also der Aufruf ist, dass die auf die Mittelinsel geworfen werden sollen.
Okay.
Und dort werden dann nach der Veranstaltung, also entweder stehen da auch schon Behälter oder sie werden dann dort halt eingesammelt.
Okay. Ja, was ich halt das eine Mal, dass ich dabei war, gesehen habe, das wurde halt irgendwo hingeschmissen. Und das fand ich halt super unhygienisch, deswegen stelle ich diese Frage halt auch. Diese Notfallpinkler, die dann halt, haben sich an den Straßenrand gestellt und teilweise auf die Sachen gepinkelt. Ja, und deswegen dann denke ich so, das muss ja dann irgendwer noch anpacken.
Ja,
dann stell ich doch 3 Meter weiter.
Ja.
Ich meine, die hygienische Situation im Startbereich ist immer ein bisschen fragwürdig. Ich glaube, da kann man, auch noch so viele Dixi-Klos aufstellen.
Das wird nie reichen.
Das wird nie reichen. Man müsste ja wirklich für jeden sein eigenes Dixi-Klo da ausstellen. Also vielleicht auch an dieser Stelle einen kleinen Appell, passt ein bisschen auf die Sachen auf, pinkelt da nicht drauf und das andere schon gar nichts möchte ich
sagen. Also höre ich jetzt auch zum ersten Mal, aber klar, kann ich mir gut vorstellen, dass das halt so an der Stelle passiert.
Ja, ja.
Also,
vielleicht war es auch nur meine persönliche Beobachtung und vielleicht auch nur das eine Mal oder so. Ja. Ich kann ja auch nur aus meiner Perspektive sprechen, aber ich dachte echt so, oh Leute, das muss wirklich nicht sein. Okay, die Massen sind unterwegs. Das sind ja wirklich Massen.
Ja.
Wann kommt bei dir zum ersten Mal so ein bisschen wirklich, jetzt kann ich durchatmen?
Ja, das ist eigentlich in der Tat so, wenn wir, also ich darf mich dann, wenn der Start erfolgt ist, mich um die Top-Athleten vorne kümmern. Und da ist dann halt eine Sache, wo wir halt auch einen speziellen Service gegenüber anderen Veranstaltern liefern, dass wir eine ziemlich ausgeklügelte, gute Versorgung der Top-Athleten haben, dass wir dort Freiwillige haben, die von Punkt zu Punkt fahren und denen per Hand die Getränke reichen. Mhm. Und da ist der erste Showdown, wenn man so will, bei Kilometer 5. Also da fahre ich dann normalerweise als erstes hin und gucke, ob das dort die Übergabe auch gut funktioniert. Und wenn ich dann sehe, okay, die Wetterverhältnisse sind so und die Athleten nehmen das Tempo an, was wir vorher geplant haben, abgestimmt haben mit den Managern und mit den Tempomachern, dann komme ich eigentlich in dieses Gefühl, okay, jetzt läuft's in den meisten Fällen. Mhm. Und dann ja, ist es so in dem Modus, okay, jetzt kann auch nichts mehr passieren, obwohl natürlich, wie vorhin schon gesagt, alles Mögliche noch passieren kann. Also da ist das Rennen ja gerade noch sehr jung, aber dann ist in den meisten Fällen das ja auch so gut gegangen, dass wir da uns keine Sorgen hätten machen müssen.
Wenn du so zurückblickst auf die ganzen Veranstaltungen, was war so dein Highlight und was war die größte Panne? Kannst auch mal einen Schluck trinken, du greifst schon mehrfach zu deinem Glas.
Ja, ja. Gut, da muss ich mal kurz überlegen. Ja. Also ich will jetzt auch nichts vergessen, aber eine Panne hatten wir, es muss Anfang der 2000er Jahre gewesen sein, wo wir dann im Zielbereich Zäune aufgestellt hatten, um halt die Bereiche abzugrenzen und diese Zäune aber nicht miteinander verschraubt waren. Also die waren halt so herausnehmbar, dass man einfach
anheben aus den Seite, ja.
Genau. Und da waren wir damals halt nicht drauf vorbereitet und das hat uns ziemlich viele Nerven gekostet, weil dann die ganzen Abflüsse, Abläufe im Zielgebiet nicht so funktioniert haben, wie wir uns das vorgestellt haben. Das wird wahrscheinlich eine der größeren Pannen, auf die ich jetzt komme. Und die anderen waren Höhepunkte.
Ja, was ist dein Highlight gewesen? So, wenn du jetzt mal, wenn du eins rauspicken musst.
Ja.
Kann auch was ganz, ganz Persönliches sein.
Ja, also da sind wir jetzt natürlich auch ein bisschen verwöhnt gewesen als Highlight, die einem jetzt die Weltrekorde, die wir hier erzielen konnten, die stechen natürlich, also aus meinem Hintergrund und weil es halt auch mein Arbeitsgebiet gewesen ist, bevor ich zum Race-Director gewesen bin, habe ich mich ja auch schon um die Athleten gekümmert, stechen da halt irgendwie für mich immer noch besonders raus. Wobei ich, wie ich es vorhin auch schon sagte, nicht nur das Einzige, sondern der Mix, also dass wir halt ein Rennen darstellen, bestmöglich für alle Teilnehmenden und dass es an der einen oder anderen Stelle mal zu eng für jemanden sein kann oder der dann halt seinen Beutel nicht kriegt, wenn er seine Kleidung abgegeben hat oder der verloren gegangen ist, das kommt natürlich auch vor. Also wir werden da leider nie die perfekte Veranstaltung hinbekommen können, wo keiner ein was schlechtes Gefühl hat. Ja, was zu meckern hat, das scheint, wird es wahrscheinlich nie geben. Aber sofern da jetzt eine Mehrheit gut durchkommt, dann bin ich dann schon sehr zufrieden. Und jetzt, wo wir darüber sprechen, hatten wir auch mal ein Jahr, wo uns die Medaillen ausgegangen sind. Da hatten wir dann halt für die letzten rund 1000 Leute keine Medaillen mehr. Das konnten wir natürlich aber ganz gut abfangen, indem wir die halt wussten, zu welchem Zeitpunkt es war und die Teilnehmenden natürlich alle registriert sind und wir denen das nachschicken konnten. Trotzdem war es natürlich ein sehr unangenehmes Gefühl, wenn man dort nicht allen die wohlverdiente Medaille hat geben können. Wir hatten glücklicherweise, sind wir nie bei der Versorgung ausgelaufen, dass wir da irgendwie kein Wasser mehr hatten oder sowas, ist nicht vorgekommen. Aber ich versuche gerade noch überlegen, was ein weiteres Highlight gewesen ist, was losgelöst ist von dem Top-Athleten-Bereich.
Ansonsten schiebst du es gleich nach.
Ja, ja.
Dann lass uns doch mal über das vergangene Jahr sprechen. Laufveranstaltungen wurden erst verschoben, also beim Halbmarathon war es, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. dann alle abgesagt. Wie schwer trifft sowas so ein, ich sage jetzt mal, jetzt fehlt mir das Wort.
Veranstalter.
Dankeschön, ja. So ein großer Veranstalter wie der SCC, wenn einem Jahr plötzlich die Laufveranstaltungen ausfallen.
Ja, das ist, also Verlust der, nicht der Existenzgrundlage, aber der in einer gewissen Art und Weise des Auftrags, den wir haben. Und da ist das schon ein ziemliches schwierig da, denn weiterzukommen. Also wir haben natürlich auch die Mittel zur Kurzarbeit gegriffen und konnten uns dadurch einigermaßen über die Runden retten. Nichtsdestotrotz können wir das nicht ewig so weiterlaufen lassen und müssen jetzt auch sehen, dass wir in diesem Jahr 2021 halt wieder Veranstaltungen stattfinden lassen, damit wir die Kosten, die ja trotzdem auflaufen, halt decken können.
Mhm. Wie sah das denn dann im letzten Jahr aus? Also wie lange habt ihr denn noch gehofft, dass der Marathon noch stattfinden kann? Oder habt ihr relativ früh gedacht schon, das wird nichts?
Naja, wir wurden ja quasi abgesagt. Also ich erinnere mich, dass denn ich glaube, es war Anfang Juni oder Ende Mai, wo es denn schon hieß, der Berlin-Marathon kann nicht stattfinden.
Ja, alle Veranstaltungen wurde, ab.
Ja, in einer bestimmten Größenordnung. Und das war halt zu einem Zeitpunkt, bevor wir eigentlich noch nicht, also wir waren natürlich schon im Austausch mit den Behörden, aber wo wir noch gar nicht Konzepte haben präsentieren können, wie wir uns das vielleicht vorgestellt hätten, mit auseinandergezogenen Startzeiten, mit weniger Teilnehmern und all das konnten wir eigentlich gar nicht zur Sprache bringen, weil vorher eigentlich schon die Absage da war. Und das war natürlich auch ziemlich ernüchternd. Gut, jetzt wissen wir, dass wie das gelaufen ist im letzten Sommer. Konnten dann ja noch eine Art Ersatzveranstaltung, die 201-39 Challenge, aufsetzen. Aber das war natürlich nichts im Vergleich zum normalen BMW Berlin-Marathon. Und von daher sind wir ja nicht ganz aus der Übung gekommen, was Veranstaltungen angeht, aber haben da auch gesehen, dass unter dieser neuen speziellen Situation so Veranstaltungen halt anders ablaufen müssen. Auch das haben wir halt einigermaßen hinbekommen, aber hoffen, dass das in 21 doch wieder unter normaleren Bedingungen, also Rahmenbedingungen stattfinden kann.
Was habt ihr euch denn überlegt für 2021? Also es ist ja alles sehr unsicher, ich weiß das, aber müsst ihr euch ja auch Gedanken gemacht haben, wie geht's weiter in 2021?
Ja, da sind wir jetzt gerade dabei, die Ideen, die wir da haben, auch in ein Konzept zu fassen, was wir dann halt dann mit den entsprechenden Behörden auch abstimmen werden. Und momentan sind wir eigentlich ganz zuversichtlich, dass in dieser Zeitraum dann schon wieder mehr möglich ist. Also dass wir halt auch in diesem Jahr Teilnehmer wirklich auf die Straße bringen können. Und da hoffen wir natürlich auch, dass das Impfprogramm sich weiter fortsetzt. Also es ist natürlich ein zentraler Punkt, dass halt viele Menschen, also jetzt nicht nur die Teilnehmenden, die dann halt auch zum Teil aus Übersee hierher kommen wollen, da müssen die dann ja entweder wahrscheinlich geimpft sein oder einen negativen Test haben, dass wir darauf aufsatteln können und in dieser Konstellation hier ein möglichst großes Rennen, wie groß das ist natürlich noch offen, halt stattfinden lassen zu können.
Wäre es für euch eine Alternative zu sagen, das haben ja auch ein paar letztes Jahr gemacht, wir machen nur ein reines Elite-Rennen?
Nee, aktuell ist das für uns nicht, steht es nicht zur Debatte.
Also entweder alle oder keiner.
Ja, also wahrscheinlich nicht alle.
Ja, nicht alle,
aber. Halt auch, also nicht losgelöst, das sehen wir aktuell nicht, aber auch da muss ich sagen, ist es jetzt Stand März 2021.
Klar.
Da kann sich noch einiges bewegen. Da müssen wir uns leider flexibel halten.
Mhm. Das gilt jetzt aber nur für den Marathon. Wie ist es denn jetzt mit dem Halbmarathon?
Na, da haben wir ja 10.000, 15.000 Teilnehmer weniger. Von daher.
Aber trotzdem noch eine Menge.
Trotzdem noch eine Menge, ja, genau. Und auch sehr ähnliche Örtlichkeiten, mhm. also Startziel zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor. Und da gelten dann, oder beziehungsweise haben wir halt ähnliche Hoffnungen, dass mhm. wir dieses Konzept da auch schon anwenden können für den Generali-Halbmarathon.
Genau, der ist ja verlegt auf den 22. August. Ja. Mitten in der Sommerhitze, da sind natürlich auch alle so ein bisschen.
Ja, aber wobei halt Ende August das durchaus aus unserer Sicht noch vertretbar ist und mhm. wir ja auch den Start nach vorne schieben können. Also, mhm. oder das werden wir auch machen. Also wir werden nicht, normalerweise sind wir da kurz nach 10 gestartet. Das werden wir jetzt schon früher machen. Okay. Ist jetzt noch nicht definiert, genau welche Zeit, aber halt, um da halt auch diesen Problemen aus dem Weg zu gehen.
Mit der Mittagshitze. Ja. Und das hast du mir vorhin erzählt und das ist mir eingefallen, das haben wir auch schon bei Freunden gemacht, ihr geht ja jetzt auch neue Wege oder versucht neue Wege zu gehen mit einem virtuellen Race.
Ja, genau. Also wir haben da bei der 201 Challenge mhm. im September schon angefangen, uns da die Füße nass zu machen. Haben Ende zum Silvesterlauf bei uns auch einen Freedos Home Run gemacht, wo wir halt auch ein Überraschungspaket an die Teilnehmer verschickt haben, die dann zu Hause ihren Silvester-Neujahrslauf gemacht haben und mhm. Gehen jetzt diesen Schritt weiter, dass wir für den Halbmarathon Anfang April, also vom 9. bis 11. April, auch ein digitales oder virtuelles Laufpaket zusammengestellt haben. Also da können die Teilnehmenden, die sonst hier zu uns nach Berlin gekommen wären, auch zu Hause laufen, entweder über 10 Kilometer oder über Halbmarathon mhm. und bekommen dann von uns ein Paket zugeschickt, wenn sie das buchen, wo sie eine Medaille haben, wo sie einen Buff dazu kriegen, weil es kann ja noch frisch sein. Es gibt ein Zielband, das dann das Support-Team halten kann. Eine Prise Zuversicht ist beigelegt, sodass wir ja versuchen, natürlich Anreize zu geben für alle Läuferinnen, damit sie nicht nur uns das Vertrauen oder die Treue halten, sondern halt auch ansonsten sich ja eine Motivation haben, aus dem Winterloch wieder herauszukommen. Und ja, da hoffen wir, dass wir da als ein kleines Angebot schaffen können, wo halt viele mitmachen können und ähnlich wollen wir das dann halt auch beim Frauenlauf, der sonst normalerweise Mitte Mai gewesen wäre, auch den veranstalten wir in diesem Jahr denn rein virtuell. Mhm. Und
ja, könnt ihr euch vorstellen, das irgendwann parallel laufen zu lassen? Also das ist, also ich muss jetzt besonders denken, Berlin-Marathon, 50% werden ja ungefähr bekommen keinen Startplatz, dass man denen sagt, okay, ihr macht das virtuell, ihr kriegt die Medaille nach Hause und alle anderen sind vor Ort. Also dass es irgendwann so ein Parallel wird?
Ja, das ist, wird bei uns auch gerade diskutiert, mhm. Aber da sind wir jetzt noch nicht 100% schlüssig, inwieweit wir dieses Ziel dann auch wirklich weiter verfolgen, weil wir schon denken, dass, also ist natürlich auch nur ein Gefühl, dass ja. wenn reale Rennen wieder stattfinden, die schon wieder Überhand nehmen werden. Also dass ja das gerade das Besondere ausmacht, warum ich den BMW Berlin Marathon laufen will, ist halt, weil ich hier eine tolle Atmosphäre habe, weil ich hier viele andere Menschen habe, mit denen ich dieses Erlebnis gemeinschaftlich teilen kann. Also von daher sehen wir aktuell das noch nicht so, dass es unbedingt zu jedem normal stattfindenden Marathon auch einen virtuellen Ableger geben muss. Also da sind wir aktuell noch nicht überzeugt. Also wir denken, dass das reale Erlebnis weiterhin King bleiben wird.
Mhm. Dann jetzt mal Corona noch mal kurz zur Seite geschoben. Was wünschst du dir noch für deine Laufveranstaltungen in der Zukunft? Wenn du dir irgendwas mal ausmalen könntest oder sowas. Also nicht, dass sie jetzt wieder stattfinden, das wünschen wir uns alle, glaube ich, ganz toll. Aber wenn du sagst, boah, das weiß ich nicht, ich möchte super gerne mal, dass Lady Gaga mal bei uns auftritt oder irgendwie sowas. Gibt es da irgendwas, wo du denkst, so, das möchte ich gerne mal umsetzen?
Ja, also ich meine, es gibt ja die diese Leichtathletik-Einstellung höher, schneller, weiter. Mhm. aber es ist jetzt vielleicht ein bisschen zu profan. Es ist, vielleicht kann es uns gelingen, noch ein bisschen weiter, wo jetzt unsere Kollegen beispielsweise in London sind, mit der Veranstaltung noch mehr Gutes zu tun. Also da gehen ja viele Startplätze über, haben einen starken Charity-Charakter, also dass halt die Teilnehmenden durch ihre Teilnahme hier bei dieser Laufveranstaltung oder Skate-Veranstaltung auch noch einen guten Zweck erreichen, indem sie noch Gelder einsammeln, der dann gespendet wird. Also das ist eine Sache, die bei uns noch ein bisschen ausbaufähig ist, genau. also wir denken, dass es halt das Laufen nicht nur was Gutes für die Person ist, die es auch tatsächlich macht, also in Sachen Gesundheit, dass man sich dort vielleicht bewusster ernährt, bewusster bewegt und sein Herz-Kreislauf-System in Schwung hält, sondern dass man halt das vielleicht auch noch ein bisschen weiter ausbauen kann, also dass man halt auch generell noch mehr Gutes tut.
Dann bleibt mir an dieser Stelle noch zu sagen, Dankeschön für deine Zeit.
Sehr gerne.
Das war ein super interessanter Einblick in dieses Riesen-Event, was ganz hoffentlich bald, vielleicht in diesem Jahr, ich drücke mir selber die Daumen, wieder stattfinden wird. Und danke, dass du uns da so viele Einblicke geliefert hast.
Ja, sehr gerne. Und ich hoffe, dich und dann viele andere, die es vielleicht jetzt hören, bei uns an den Startlinien begrüßen zu können. Und wenn nicht bei uns, dann auch gerne woanders. Es wird Zeit, dass wir wieder ins Laufen kommen.
Yes, dankeschön. Tschüss.
Ciao.
Das war das Gespräch mit Marc Milde zum SCC. Habt ihr Ideen? Dann schreibt uns gerne an redaktion@achilles-running.de. Und wenn ihr uns unterstützen mögt, dann hinterlasst doch gerne bei Apple Podcasts eine 5-Sterne-Bewertung und einen netten Kommentar. Das würde uns wahnsinnig helfen. Ich wünsche euch eine fabelhafte Woche. Bleibt gesund und keep on running. Ciao.